Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 485 des Computer Club 2. Ich begrüße alle, die uns zuhören, und ich freue mich über die vielen Resonanzen, die ich eigentlich auf die letzten Folgen bekommen habe. Das Interesse ist doch relativ hoch. Denn es gab mal eine Zeit, da hatten wir gar nicht so viel Reaktionen von Ihnen da draußen. Nun wächst es wieder, und zwar auch auf Themen, wo ich es nicht vermutet hätte. Zum Beispiel habe ich das letzte Mal ein bisschen über Raumsonde und so weiter und Pluto und so ein Kram erzählt. Ich habe gedacht, na ja, das ist ein Randthema, das hat mit Computer zu tun, aber ob es nun wirklich so, ja, es ist gut angekommen. Die Zuschriften waren wirklich irre. Und dann kam aber noch mehr, dann kamen plötzlich Wünsche auf. Die Leute wollen wissen, ob ich an Außerirdische glaube, ob ich daran glaube, dass wir irgendwann mit Außerirdischen in Kontakt treten, ob ich daran glaube, dass die schon auf der Erde sind, dass die Amerikaner außerirdische Technologie haben und was weiß ich nicht alles. Das kann man natürlich nicht einfach so mit Ja und Nein beantworten. Im groben Sinne Außerirdische, ja, selbstverständlich gibt es die. Wie egozentrisch müsste man denn sein, wenn man sagt, wir sind in einem Universum mit einigen 100 Milliarden Planeten die einzigen Lebewesen, die intelligent in welchem Sinne auch immer sind. Nur was und wie und wo? Mal überlegen, also wenn da noch mehr Leute daran interessiert sind, werde ich dieses Thema ganz gern mal aufarbeiten und auch mal darüber sprechen, wie absurd die meisten Vorstellungen sind und wie blödsinnig die meisten Science-Fiction-Filme sind und wie irrsinnig manche Ideen ist. Es gibt aber auch gute, muss man dazu sagen. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, viele Leute möchten mehr über neue Technik und Hardware und so weiter wissen. Ja, worüber denn? Über den 47.985. PC und dass der nun plötzlich irgendwo einen anderen Einschalter hat, der vielleicht 1 Million Arbeitsspiele mehr macht oder was? Was tut sich denn? Was kommt denn neu in der Technik? Nix. Und so ein PC oder so ein Drucker oder irgendetwas, das hat doch den Charme einer Waschmaschine. Wen interessiert das noch? Das ist ein Werkzeug wie ein Hammer oder ein Schraubendreher oder sonst was. Haben Sie schon mal gehört, dass da irgendwo vom neuen Schraubendreher die Rede ist und dass die vorgestellt werden? Das ist genauso zum Werkzeug geworden. Natürlich gibt es Technologien, die interessanter sind, die über das Alltagsmaß der Gleichmäßigkeit herausragen und über die man sprechen kann, soll und muss. Aber die werden immer weniger, denn die wahre Innovation hat es in den letzten Jahren nicht gegeben, wird es auch in den nächsten Jahren nicht geben, befürchte ich. Und wir müssen uns mit den Krümeln zufrieden geben, die wir wirklich neu serviert bekommen. Und was bleibt uns dann? Ja. Die eine Sache ist kritisch zu betrachten, was diese Technologie, diese Entwicklung der letzten 20 Jahre bewirkt hat. Zu begleiten, was eigentlich passiert mit uns Menschen, die wir diese Techniken tagtäglich benutzen und auf der anderen Seite von diesen Techniken benutzt werden. Dann natürlich auch den Zeigefinger heben. Und nicht wegducken, wenn irgendwelche Giganten kommen und neue, technologisch vielleicht interessante Dinge auf den Markt bringen, und die aber letztendlich alle, egal was und wie und wo, egal ob sie uns geschenkt werden, nachgetragen werden oder ob wir sie teuer bezahlen müssen, die aber alle nur dazu dienen, uns noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. So, und das muss man natürlich kritisch betrachten und natürlich auch davor warnen, wenn irgendwo Dinge auftreten, die, naja, doch dem einen oder anderen oder auch vielen Schaden zufügen könnten. Auch wenn ich genau weiß, dass es eigentlich keinen Sinn hat und dass es nur ganz wenige Aufrechte gibt, die den Kampf kämpfen, der Unbequemlichkeit mit Hard- und Software und dieses nicht einlullen lassen von fix und fertig konfigurierten, laufend auf den neuesten Stand gebrachten und abgedateten, vollständig überwachten, universell laufende Maschinen, die sie ausspähen und wofür sie noch viel Geld bezahlen müssen. Aber reden muss ich trotzdem drüber, auch wenn ich glaube, dass der Zug für ein freies Internet längst abgefahren ist, für eine Technologie, die nur für uns da ist, gar nicht mehr denkbar ist. Und dass wir das Einzige, was wir tun können, uns bescheiden mit den Dingen, die wir nach außen geben, die wir freiwillig hergeben. Und kämpfen gegen die Dinge, die gegen unseren Willen oder ohne unser Wissen herausgesogen werden aus unserem Leben. So, jetzt ist Schluss. Jetzt fangen wir an. Speicher. Speichertechnologie, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich kann mich erinnern, ich habe die ersten 2716 EEPROMs gekauft. Die haben um die 30 D-Mark gekostet. War Wahnsinn. Ist aber jetzt schon 30 Jahre her. Arbeitsspeicher, genauso. 1K mal 8, auch fast 30 D-Mark pro Stück. Man brauchte 8 davon plus einen Parity, um eine 8 Kilobyte Speicherbank zu bestücken. Und heute? Naja. Aber so sehr viel hat sich an der Technologie nicht geändert. Gut, es sind einige entscheidende Fortschritte eingeflossen, aber die wichtigsten sind eigentlich die Strukturbreiten. Das heißt also, die einzelnen Breiten der Leiterbahnen, die auch zum Teil Funktionen übernehmen, auf diesen Chips, sind immer kleiner geworden. Die waren irgendwann mal bei 200 und später bei 100 und dann bei 50 und dann bei 30 und 25 und 20 Nanometer. Die sind jetzt unter 20 Nanometer. Standard ist eigentlich 15 Nanometer. Und der nächste Schritt sollte 13 Nanometer sein. Nanometer ist 10 hoch minus 9, also ein Milliardstel Meter. Die sind also bei 15 Milliardstel Meter sind diese Strukturbreiten in diesen Speicherchips. So, hier gibt es natürlich eine ganze Menge Probleme. Wie stellt man so etwas her? Wir sind in einem Bereich, wo wir mit Lichtwellen schon Probleme haben. Da muss man Klimmzüge machen, tricksen und so weiter, damit man überhaupt solche Masken da hinbekommt. Und ist alles ganz schwierig. Aber es kommt noch mehr dazu. Es sind immer weniger Ladungsträger beteiligt beim Speichern von einzelnen Informationen, von Bits. Das heißt, wenn da mal irgendwo eine Störung von außen, Hochenergiestörungen drauf knallt, das kann schon sein, dass unser Magnetfeld mal irgendwo durch den Sonnensturm geschwächt ist und da kommen Strahlen und die ändern den Speicherinhalt. Das ist gar nicht so abwegig. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch für Raumfahrzeuge, Sonden und ähnliches speziell gehärtete Chips, wo die Strahlung nicht so einfach etwas verändern kann. So, und jetzt hat das US-Magazin Computer World einen Bericht veröffentlicht, dass einige Hersteller, unter anderem auch Toshiba, sagen, wir wollen diese Strukturbreiten von 15 Nanometer gar nicht weiter reduzieren auf 13 Nanometer. Irgendwo sind wir in der Sackgasse mit der herkömmlichen Technologie. Wir müssen es anders machen. Wir müssen aus dieser zweidimensionalen Speichertechnologie eine dreidimensionale Speichertechnologie machen. Naja, das ist jetzt keine ganz, ganz neue Idee, denn das gibt es ja schon länger. Und das heißt, man hat also mehrere Ebenen übereinander. Diese 2D-NAND-Geschichte wird also nicht mehr einfach nur verkleinert, sondern in Ebenen übereinander gepackt. In 24 oder gar 32 Ebenen übereinander bei Flash-Speichern zum Beispiel, wenn Sie an die SSD, an diese Solid-State-Disks denken, da wird diese Technologie schon verwendet. Dazu kommt, dass die schneller beschreibbar sind und eine höhere Lebensdauer haben, also eine höhere Anzahl von Schreibzyklen. Lesezyklus macht ihn ja nicht kaputt, aber die Schreibzyklen, die sind es eben. Es gibt auch noch andere Technologien, zum Beispiel dieses Triple Level Cell. Das sind also, dass man 3 Bit pro Zelle hat und dann eben in mehreren Lagen übereinander. Das heißt, die Packungsdichte, die wird höher, auch wenn die Strukturbreite nicht mehr weiter schrumpft. Jedenfalls vorläufig nicht. Wir sehen, was juckt uns das eigentlich? Das ist das, was ich eingangs sagte. Es gibt riesige technologische Schritte, wie diesen hier zum Beispiel, die aber kein Schwein interessieren. Die müssen uns ja auch gar nicht interessieren. Das wird nachher genauso ein schwarzer Speicherbaustein sein. Den stopfen wir in irgendein Gerät hinein. Der kann noch mehr speichern als die heute und kostet nicht mehr, höchstens weniger. Und das finden wir toll. Und was da drin ist, wen interessiert's denn? Gut, einige wenige technikinteressierte Physiker, Ingenieure und so weiter, die an der Thematik interessiert sind, aber den allgemeinen Computeranwender nicht. Das ist das, was eigentlich dieses Thema ärmer macht, aber das ist ja auch ganz normal. Wir interessieren uns auch nicht für die Entwicklung, wie ich schon sagte, Schraubendreher oder von neuen Nägeln, die jetzt viel stabiler sind oder sonst etwas. Überall gibt es neue Entwicklungen. Meist gehen sie an uns vorbei, unscheinbar, und dennoch erhöhen sie irgendwo unsere Lebensqualität. Solange wir davon nicht dominiert werden und wir vernünftig damit umgehen. Ja, dann habe ich über Windows 10 gesprochen. Windows 10 ist... Naja, es ist viel B und Ver und zersprochen worden in den letzten Wochen. Da sind unsere ganz, ganz langsam einzieht auf einige Computer bei Firmen und auch in dem Privathaushalt. Nun musste man nur nochmal einen neuen Blick drauf werfen. Also erstens, Microsoft hatte ja angekündigt, dass es das letzte Windows sein wird, was auf den Markt kommt. Und dass man nie mehr dafür bezahlen muss, nie mehr Neues kaufen muss, dass es immer Updates gibt und so weiter. So wie es aussieht, rückt man also davon ab. Das war also, was weiß ich was, hat einer nicht gründlich nachgedacht und einfach geplappert. So, und jetzt, wo es denn da ist, wo der wirklich wahre Nutzen sich gar nicht so richtig erschließt, kommt eigentlich die nächste Geschichte. Microsoft schenkt das jedem, der ein altes Windows hat. Also nicht ein XP, das wollen sie wohl nicht mehr. Aber alles, was da drüber ist, Vista und 7 und 8 und so weiter, jeder, der ein solches Windows hat, kann sich ein Update auf Windows 10 kostenlos herunterladen. Kostenlos. Ja, eigentlich schon. Jedenfalls jetzt. Nur, wie geht's denn weiter? Man erwirbt damit keine vollständige Lizenz, als würde man es kaufen. Wenn man also seine Hardware irgendwann ändert und wird nicht mit einem neuen Windows-System zwangsbeglückt bei der neuen Hardware, oder wenn man irgendetwas Grundsätzliches ändert, man kann dieses kostenlose Windows 10 zumindest nächstes Jahr, wenn dieses erste Jahr vorbei ist, nicht mehr kostenlos updaten und verbessern und so weiter. Also das ist irgendwo schon mal so ein bisschen eine Mogelpackung. Man lockt also möglichst viele Millionen, das neue Windows zu installieren, weil es heute nichts kostet, und in einem Jahr fängt man dann an, die Hand aufzuhalten. Geschickt, meine Herren, sehr geschickt und auch geschickt versteckt. So, und wer denn nun schon Windows 10 installiert hat und das Glück hatte, dass es auch geklappt hat und dass er weiterarbeiten kann und dass seine alten Programme alle laufen, ist ja schon ziemlich unwahrscheinlich, aber man kann ja auch Glück haben. Tja, der sollte eigentlich sich eine Möglichkeit verschaffen, mal zu gucken, was dieses Windows macht. Zumindest nicht im Rechner, das ist ja schon schlimm genug. Nein, außerhalb. Windows telefoniert regelmäßig, fast kontinuierlich nach Hause. Windows, die ganzen Updates, alles, was da so kommt, kleine Verbesserungen, Fehlerkorrekturen und so weiter, all diese Dinge, die es früher an dem sogenannten Patch Day gab, Das macht Microsoft jetzt still und heimlich von zu Hause aus zu dem Anwender nach Hause. Ohne zu fragen. Ohne zu sagen, darf ich dir. Ohne zu sagen, hier, da haben wir einen Fehler, da haben wir einen Fehler. Na, es wäre ein bisschen viel, diese Millionen Fehler. Aber, Millionen sind es nicht. Hoffe ich jedenfalls. Dennoch. Es ist natürlich schön, wenn man ein solches System hat und der Hersteller repariert das, verbessert das, fliegt es aus, macht es leistungsfähiger, sicherer und so weiter. Ist doch toll. Aber darf man denn eigentlich von außen auf meinen Rechner, auf mein Eigentum zugreifen, ohne mich zu fragen, ohne mich darauf hinzuweisen, ohne mich zu warnen? Ich sage nein. Microsoft versteckt sich aber hinter seinen Bedingungen. Wenn ich dieses Windows 10 installiere, dann muss ich da allen möglichen Kram da anklicken. Das ist die eine Geschichte. Damit gebe ich viele, viele Dinge frei, nicht nur diese Updates. Und die andere, standardmäßig sind ganz viele Dienste bei der Installation freigestellt. Ich muss die also nicht per Klick selbst aktivieren, sondern ich kann sie höchstens per Klick deaktivieren. Aber so eine Installation ist ja auch eine müßige, langweilige, dämliche Sache und da klickt man einfach nur mach, 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 mach und hofft, dass der Kram bald fertig ist. Also, sehr geschickt, sehr gut gemacht von Microsoft, aber richtig kann man deswegen noch lange nicht sagen. Und wie sagt Microsoft in seinen Werbesprüchen, erleben Sie die Vertrautheit und meint damit Windows 10. Vertraut ja, aber vertrauen kann man weder Windows 10 noch Microsoft. Denn zusätzlich, dass Microsoft also laufend sein unfertiges und fehlerbehaftetes Produkt, Software ist generell fehlerbehaftet, laufend heimlich updated und verbessert, wenn der Rechner eingeschaltet ist. Egal wie groß die Patches sind, egal ob sie eine Flatrate haben, egal ob sie vielleicht sogar noch an einer ISDN-Leitung hängen und jedes Byte extra bezahlen müssen, fragt Microsoft nicht danach. Interessiert die auch überhaupt nicht? Nein, die machen eben einfach. So, und dann kommt aber einfach noch dazu, dass sie bei den Bedingungen auch ganz klar zugestimmt haben, dass Microsoft kontinuierlich ihr Verhalten am Rechner überwacht. Was machen sie? Wann sind sie online? Wo gehen sie hin? Wie lange sind sie auf einer Seite? Wann gehen sie auf die nächste Seite? Und so weiter und so weiter. Ja, jetzt sagt Microsoft natürlich, dass das alles anonymisiert wird. Ist ja super toll, glaube ich auch ein bisschen. Aber man weiß, dass viele dieser anonymisierten Sachen im Nachhinein durch bestimmte Algorithmen wieder einer Person zugeordnet werden kann. Muss nicht unbedingt der Name der Person sein, aber doch eine eindeutige, wiedererkennbare Person kann wieder daraus gemacht werden. Und wenn ich mir überlege, dass dann zum Beispiel der Rhythmus des Tastendrucks, also wie schnell ich bestimmte Sachen eingebe, kommt drauf an, ob ich ein Wort schon eine Million Mal geschrieben habe oder das erste Mal, oder wie ich vorm Rechner sitze oder wie ich schreibe, ob ich nach irgend so einem, was weiß ich was, einmal pro Tag mit dem Anschlag zu rechnen, System oder 10 Finger blind mit 800 Zeichen pro Minute arbeite. All diese Sachen werden aufgezeichnet, werden erkannt, werden gespeichert. Und wenn ich dann irgendwann an einem anderen Rechner über einen Hotspot und nicht mehr bei mir zu Hause über die Festnetzleitung gehe, werde ich dann auch wiedererkannt. Und es wird mir wieder zugeordnet. So, Microsoft will diese Werbe-ID, die daraus generiert wird, benutzen, um es mir einfacher zu machen, um mir Sachen, die mich interessieren, anzubieten, um damit aber Geld zu verdienen. da mit die Hand mit aufzuhalten. Wenn es für mich billiger ist, wäre es ja noch gar nicht mal so schlimm. Aber Microsoft behält sich auch vor, Firmen, mit denen es zusammenarbeitet, diese Daten weiterzugeben. Zu verkaufen natürlich. Entschuldigung, habe ich mich da versprochen. Damit sind wir vollkommen erkennbar im Internet mit allen unseren Vorlieben, mit allen unseren Lebensweisen, wann, wie lange wir am Rechner sitzen, wie lange nachts, was wir tun und so weiter, was wir uns ansehen, was wir kaufen, wann wir aufstehen und so weiter. Dieses Spionagesystem Windows 10, dieses Überwachungssystem, was wir kostenlos von Microsoft jetzt im Moment bekommen können, wenn wir eine der drei Vorgenerationen haben, wenn wir das auf unseren Rechner installieren und nicht fürchterlich aufpassen und nicht im Internet wirklich jede Möglichkeit suchen und nutzen, um all diese Spionagesachen abzuschalten, in der Hoffnung, dass dann nicht weiter im Hintergrund noch irgendwelche geheimen Dinge laufen. Dieses Windows 10 hatte ich eigentlich vor, weil ich auch einen Rechner mit Windows 7 habe, brauche ich manchmal für irgendwelche Programme, die das nur unter Microsoft-Betriebssystem tun, bei mir auf dem Rechner zu schieben. Nachdem ich aber die vielen Sachen gesehen, gelesen, gehört und berichtet bekommen habe, muss ich nur sagen, auf keinen meiner Rechner wird jemals ein Windows 10 laufen dürfen. Ich bin froh, dass ich Linux habe. Ich bin froh, dass das ein System ist, wo ich nicht zwangsüberwacht, zwangsbeglückt werde. Gut, einige Firmen, die erstellen Distributionen, die gehen den gleichen Weg. Ich finde das total bescheuert, aber auch da kann man es abschalten. Aber eine normale, ehrliche Distribution macht das, was ich will und nicht im Hintergrund irgendetwas anderes. Bei Android ist das anders, obwohl es auf Linux passiert, ist das aber ein genauso heimtückisches, hinterhältiges System, welches auf meiner Hardware läuft und das tut da, was es will, ohne mir irgendetwas zu sagen. Nur mal so ein bisschen über Betriebssysteme und Windows 10. So, hatte ich eben Microsoft in der Mangel. Es gibt aber auch so richtige Werbenetzwerke. So ein Werbenetzwerk, was ist das eigentlich? Sie wissen ja, Cookies, die von bestimmten Programmen auf meinen Rechner genagelt werden. Damit kann man dann, wenn ich wieder auf die gleiche Seite gehe, von diesem Anbieter wird dann das Cookie wiedererkannt, denn das ist ja eine Art Textbaustein, eine Art Kennung, die auf meinem Rechner ist. Und dann kann der sagen, ach, das ist der und der. Und dann guckt er nach und sagt, der war dann und dann bei mir, hat das und das, dies und jenes gemacht. Schickt mir dann Werbung, entweder ein Update für irgendeinen Mantel, den ich letztens gekauft habe und den mir jetzt sogar noch mit eingebauter Heizung gibt oder irgendein Quark. So, das ist ja noch irgendwo erträglich. Aber so etwas geht auch über Werbenetzwerke, dass also diese Sachen nicht nur von dieser einen Firma abgefragt werden, sondern auch von anderen. Ich gehe woanders hin und die gucken, wo war er vorher? Was hat er sich denn da vorher angesehen? Und dieser ganze Haufen, der arbeitet zusammen. Und ein solches, übergreifendes Verfolgen meiner Aktivitäten im Internet, was jetzt nichts mit dem Betriebssystem zu tun hat, sondern was ganz einfach nur dadurch entsteht, dass ich Kekse auf meinem Rechner zulasse, das ist auch nicht in Ordnung. Da kann man nun machen, was auch immer man will. Es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, dass man nicht verfolgt werden will, also diese No-Track-Geschichte da, da halten sich auch nicht alle dran, da kann man nicht höchstens glauben, dass es so wäre. Und jetzt hat die Electronic Frontier Foundation ein Privacy Badger gebracht. Das ist ein Steckrein oder für die Neudeutschen ein Plugin für Firefox und Chrome, welches erkennt, was da passiert, wenn ich unterwegs im Internet bin. Wer wo was darauf zugreift, wer sich was merkt, wer was tut. Und wenn da mehr als drei Unternehmen oder Seiten oder Organisationen auf die Sache zugreifen, dass das schon so eine Art Netzwerk ist, dann sagt dieses Privacy Badger, nee, das wollen wir so nicht, kann man auch einstellen, und trennt das, also sorgt dafür, dass dieses Netzwerk nicht die Informationen bekommt, was ich wann, wo, wie gemacht habe, gekauft habe, angeguckt habe, wie lange und so weiter. Das ist schön. Kann man für die neueren Firefox-Versionen zum Beispiel auch von den Mozilla-Seiten runterladen. Nur das selbst sammelt auch Daten. Das ist nicht schön. Also wenn man so etwas hat, muss man immer vorsichtig sein und sollte auch im Internet mal nachsehen und hören und fragen, was da eigentlich passiert und warum sollte ich wirklich, wie haben die Leute früher gesagt, den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Naja, ich betrachte das nicht als Belzebub, diesen Privacy Badger, sondern schon als Hilfe, aber so ganz koscher kommt er mir auch nicht vor. So, dann habe ich letzte Woche über dieses merkwürdige Thema Landesverrat gesprochen. Und meine Meinung war damals genauso wie heute, dass die beiden Jungs, und damit meine ich nicht die von Netzpolitik.org, sondern unsere staatlichen Kerle da, dass die eigentlich gar nicht mehr in Amt und Würden bleiben dürften. So, und der Generalbundesanwalt hat es ja geschickt gemacht. Trotz, dass er wirklich ein kluger und erfahrener Mann ist, hat er sich öffentlich hingestellt, hat seinem Dienstherrn gesagt, ich lasse mir von dir nicht an die Karre fahren und die juristische Unabhängigkeit beschädigen. So, und da blieb dem armen Maas nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, gehst du nach Hause. Viel geschickter hätte der Mann das nicht machen können. Jetzt ist er ein Jahr früher im Ruhestand. Herzlichen Glückwunsch und angenehme Ruhe. So, jetzt fehlt nur noch einer. Der andere Maaßen, der irgendwo meiner Meinung nach in seiner juristischen Einschätzung so ein bisschen maßlos war, der sicherlich gegen Leute im eigenen Amt versucht hat zu schießen und das dann auf eine Art und Weise gemacht hat, dass der Generalbundesanwalt daraus was anderes gemacht hat. Der musste ja auch reagieren, sonst wäre das ein Dienstvergehen von ihm gewesen. Aber der Drahtzieher, der zieht immer noch. Und hoffentlich zieht der auch bald Leine. So, mehr sage ich nicht dazu. Nochmal die Warnung zu Android. Wir haben massive Sicherheitslücken in Android. In der Hauptsache bei MMS, aber nicht nur. Bei MMS ist es so, es kann Ihnen jemand eine Datei per MMS schicken, die Sie nicht ansehen, die Sie noch gar nicht mal mitbekommen, die nur auf Ihrem Mobiltelefon landet. Und wutsch, schon hat der aus der Ferne Rootrechte, Zugriffe auf Ihren Rechner, auf Ihren, das ist ja ein Rechner, Ihr Mobiltelefon, die sich selbst gar nicht erträumen können. Doch, da muss man schon was dafür tun. Diese Lücke, die ist zwar eigentlich geschlossen, aber die Android-Geschichte ist ja so, dass Google nur das Android zur Verfügung stellt und Customize, also das Anpassen an die eigene Hardware, das machen die Firmen selbst. So, und egal wer das nun ist, diese Firmen müssen dann ihre Klientel, ihre Kundschaft, die sie ja noch nicht mal persönlich kennen, auffordern, ein neues Update mit dieser Fehlerbereinigung zu laden. Das heißt, sie müssen da quasi einen Rundschlag machen. Das geht auch nicht ganz so einfach. Man kann nicht einfach sagen, hier, was für ein Telefon bist du, komm, ich schicke dir eine Mitteilung. Sehr komplizierte Vorgänge. Das liegt in der Struktur des Betriebssystems und der gesamten Netzstruktur, die sehr heterogen ist, in diesem Klug-Laut-Sektor begründet. Also, werden Sie selbst aktiv. Gucken Sie nach, ob für Ihr Telefon ein Sicherheitsupdate da ist. Der Begriff ist Stage Fright, also Lampenfieber. Das ist die Lücke, die es zu schließen gilt. Und wie gesagt, nicht nur bei MMS, auch über WLAN, auch über Bluetooth und so weiter, kann man eigentlich eindringen auf und in Ihr Telefon. Und Sie sollten vorsichtig sein, möglichst alles abschalten, bis Sie ein vernünftiges Update, aber nur vom Hersteller Ihres Telefons haben, was Sie installiert haben, wo der auch ganz klar dazu sagt, jetzt ist es gut, jetzt haben wir was gemacht und jetzt kannst du wieder telefonieren. Also eine massive Sicherheitslücke, die es zu schließen gilt. Sicherheitslücken, ja, also diese gesamte Branche, Computer, Hardware, Software, Netzwerk, das kommt mir so ungefähr vor, als würde ich mit einem Fischernetz fliegen oder Mikroben fangen wollen. So grob ist diese gesamte Struktur. Egal, ob das irgendein Staat ist, eine Sicherheitsbehörde, ein Geheimdienst, ob das irgendeine kleine Firma, eine große Firma, ein Telekommunikationsanbieter, egal, ob es ein Virensoftwarehersteller oder Schutzsoftwarehersteller oder wer auch immer ist, alle haben diese Riesenlöcher, ähnlich wie ein Fischernetz, wo man einfach nur durchgucken kann. Das als Sichtschutz zu nehmen, ist blödsinnig. Und genauso ist es jetzt. Es werden hier Strukturen aufgebaut und man ist nicht in der Lage, Sicherheit herzustellen. Das heißt, die Entwicklung geht so schnell, man bietet alles an, verantwortungslos bis zum Letzten, weil Sie als Endverbraucher, Sie können sich nicht sichern gegen solche Lücken wie Stagefright oder ähnliches. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass es mittlerweile Forschern gelungen ist, verschlüsselte SIM zu klonen, indem man ganz einfach, naja, ganz einfach ist übertrieben, also man kann es gar nicht so nachmachen. Man hat also die zerlegt in Teile, natürlich nur softwaremäßig, nicht mit einer Schere oder Zange, und hat dann in den einzelnen Elementen die Stromaufnahme gemessen und versucht herauszufinden mit einer sehr intensiven Rechenoperation, was wann wo gemacht wird, und konnte dann die 256-Bit-Verschlüsselung auf diese Art und Weise zurückrechnen in kleinen Häppchen und konnte an SIM kopieren, 1:1 an Clone erschaffen, mit dem nachgewiesenermaßen dann ins Telefon gesteckt, telefoniert werden konnte, als sei es das Original-SIM. Also es gibt nichts Sicheres. Machen Sie sich sicher, nehmen Sie so oft wie möglich, ja, wenn Sie ein richtiges Telefon haben und nicht so ein zwangsbeglücktes, den Akku daraus, zumindest nachts oder wenn Sie irgendwo unterwegs sind. Alles andere, ach, da könnte ich ja eine App zeigen. Ja, diese Woche haben wir wieder Fernsehproduktion. Ich muss mal gucken. Da gibt es eine wunderschöne, mit der kann man nämlich all diese Sachen am eigenen Telefon überwachen. Ich verquatsch mich wieder. Wir sind schon längst am Ende. Ich grüße den Herrn Back in der Schweiz. Sag winke, winke. Ich mache gern die Arbeit für dich mit. Und dann würde ich sagen, grüße ich alle, die hier zuhören. Schauen Sie mal in den neuen Shop hinein. Ich habe da von Thomas Ritter nichts gehört. Muss ihn einfach mal antriggern. So, und jetzt bereite ich mich, nachdem ich das hier geschnitten und hochgeschoben habe, auf die Fernsehproduktion vor. Die wird sicherlich interessant. Da habe ich so ein paar Sachen, auch wieder alte Geräte drin. Diesmal verschiedene Gruppen von Taschenrechnern, die ich ein bisschen näher beleuchten will. Und ein paar andere Sachen, aber ich will nicht zu viel erzählen, sonst gucken Sie ja die Sendung nicht. So, das war's für heute. Ich tue den Daumen nach oben. Sage immer ein Bit übrig behalten und denken Sie an das Fischernetz und Ihre Telefone und Computer und den ganzen anderen Krempel. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.